Herzlichen Dank, Frau Menahan, für die lieben Worte, für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich den Anruf von Frau Heiler bekommen habe. Ich kann euch einmal den, genau, wenn Sie mir helfen, super. Einerseits, dass wir, wie wir gerade gehört haben, dass ich aus dem Elfenbeinturm nach draußen kommen kann und vorstellen kann, was wir dort machen in der Proteomik. Um auch mit Ihnen zu diskutieren. Ich freue mich auch gleich aufs Tanzen. Ich habe gerade schon vorher ein bisschen was Neues dazugelernt über zum Beispiel Cluster-Kopfschmerz. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich bin ganz gespannt, was heute noch kommt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es für Wissenschaftler häufig einfacher ist, das gebe ich ganz ehrlich zu, innerhalb des Elfenbeinturms zu diskutieren. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt Worte zu finden, um auch eben einer breiten Öffentlichkeit zu erklären, was wir machen. Und es fing schon damit an, Frau Heiler hatte den Titel vorgeschlagen, weil ich gar nicht so genau wusste, was jetzt auf mich zukommt. Was kann die moderne Proteomik leisten? Und da kommt jetzt schon das Wort Proteomik vor. Ja? Also ich habe vorher auch mit meinen Eltern diskutiert, weil ich eben wissen wollte, wie gehe ich jetzt daran. Und natürlich auch, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, also ich könnte jetzt auch den ganzen Nachmittag reden, aber es gibt ja auch Kollegen, die gleich auch noch reden möchten. Und so wenigstens ein bisschen Grundlagen, was ist die Proteomik? Und dafür müssen wir uns vielleicht erstmal anschauen, was ist denn überhaupt ein Protein oder ein Eiweiß? Und dafür habe ich jetzt so in der ersten Folie mal skizziert, wie kommen wir denn von der DNA, also von der Geninformation in der Zelle, im Organismus, dann letztendlich zum Protein, mit denen wir uns in der Abteilung beschäftigen. Also das ist jetzt die DNA oder ein Gen und diese DNA wird im Prinzip abgeschrieben in der Zelle. Den Vorgang nennt man Transkription. Ein wichtiger Vorgang, der dann eine Rolle spielt, ist das alternative Spleißen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Es geht jetzt nur darum, Ihnen darzustellen, wie komme ich von der DNA zum Protein und dass das dann auch von der DNA zum Protein relativ komplex wird in der Zelle. Es gibt dann eine Zwischenstufe. Das nennt sich, ist die sogenannte Nachrichten-RNA oder Messenger-RNA. Und diese Messenger-RNA wird dann letztendlich umgeschrieben oder übersetzt in einem Prozess, der sich Translation nennt, in ein Protein. Auf diesem Weg von der DNA zum Protein finden verschiedene chemische Veränderungen oder Änderungen der Moleküle statt. Das erste ist eben dieses alternative Spreisen. Dann werden noch Modifikationen angehängt, was nachher eine wichtige Rolle spielt, um zu verstehen, warum macht es denn überhaupt Sinn, Proteine zu analysieren. So, und zwei Begriffe, die ich dann jetzt auch noch einführen möchte, das ist einmal das Genom. Das leitet sich eben aus dem Begriff Gen ab und das umschreibt die Gesamtheit aller Gene, die in einem Organismus vorhanden sind. Und analog dazu wurde dann, es ist noch gar nicht so lange her, Mitte der 90er Jahre, das heißt also die Proteomik ist eine relativ junge Wissenschaft, wurde dann der Begriff des Proteoms eingeführt und das beschreibt die Gesamtheit aller Proteine, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zustand einer Zelle oder eines Organismus eben gebildet werden von diesem Genom. Dieses Proteom ist sehr dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Proteom von einer Blutzelle von Ihnen analysieren würde, morgens früh, wenn Sie gerade aufgestanden sind, dann kann das ganz anders aussehen als das Proteom, wenn ich nochmal dieselben Zellen abends analysiere. Ja, das ist also abhängig davon, was Sie am Tag gemacht haben, was Sie gegessen haben, ob Sie geschlafen haben, ob Sie nicht geschlafen haben. Also dieses Proteom ist sehr dynamisch im Gegensatz zum Genom. Die Wissenschaften, die sich dann eben mit dem Genom bzw. mit dem Proteom beschäftigen, nennt man dann Genomik und Proteomik. Und dann haben wir jetzt im Prinzip schon den Begriff aus dem Titel. Die Proteomik haben wir erklärt. Also wir analysieren die Gesamtheit der Proteine. Auf dem Weg, das habe ich schon gesagt, passiert ziemlich viel. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Mensch ungefähr 20.000 bis 25.000 Gene hat, das ist so ungefähr die Zahl, die jetzt so bekannt ist, dann nimmt die Komplexität eben aufgrund dieser Vorgänge auf dem Weg vom Gen zum Protein zu. Das heißt ungefähr, wenn wir jetzt mal das Verhältnis rechnen, auf ein Gen kommen 50 Proteine. Und die Frage bekomme ich eben oft, warum, wenn es doch jetzt so viel komplexer wird vom Genom zum Proteom, warum analysieren Sie denn das Proteom? Dann können Sie doch vielleicht das Genom analysieren, ist viel einfacher. Warum sind die Proteine denn so interessant? Naja, also es ist so, dass man eben von dem Genom nicht direkt aufs Proteom schließen kann. Also was ich vorhin gesagt habe, es passiert ziemlich viel auf dem Weg und es gibt eben viele Proteine, auch in verschiedenen Krankheiten, die verändert sind, was eben im Genom noch gar nicht abzulesen ist, aufgrund zum Beispiel dieser posttranslationalen Modifikation. Also aus dem Grunde ist es sehr, sehr interessant, sich die Proteine anzuschauen. Warum Proteine? Proteine sind relevant, das sind Moleküle, die sind relevant für die Struktur, Funktion, Regulation von Zellen, Geweben und Organen. Sind also wichtige zelluläre Bestandteile, die sowohl physiologische Prozesse regulieren als auch pathologische Prozesse involviert sind. Ein Beispiel für ein Protein, was zum Beispiel zu einer Krankheit führt, von der Sie sicherlich alle schon mal gehört haben, nämlich die Sichelzellanämie. Das ist eine Blutarmut, die dadurch zustande kommt, dass eben ein Protein, ein ganz wichtiges Protein im menschlichen Körper, das Hämoglobin, das transportiert Sauerstoff im Blut. Das ist die Struktur dieses Proteins. Es besteht aus verschiedenen Ketten, was auch gar nicht so wichtig ist. Aber was wichtig ist, ist, dass nämlich eine Veränderung in der DNA-Sequenz dieses Proteins in der Beta-Kette, was hier irgendwie ein Laserpointer. Kann man das sehen? Ja. Genau. Also das wäre jetzt hier die DNA-Sequenz von der normalen, also nicht veränderten Globinkette. Und hier unten im Gegensatz dazu sieht man, dass sie nur an einer einzigen Stelle hier eine Änderung haben, was dann zur Folge hat, dass eben eine andere Proteinkette gebildet wird. Das ist die Abkürzung für einen bestimmten Baustein dieser Proteine, also ein Glutamat. Und hier wird ein Valin eingebaut in dieses Protein, in diesem Prozess der Translation. Und dass diese beiden Aminosäuren haben unterschiedliche Eigenschaften und das führt dazu, dass dieses Hämoglobin-Molekül verklumpt. Ja, also eine einzige Stelle in diesem Protein ist verändert, dann kommt es zu einer Verklumpung und hier, das ist nochmal dargestellt, das sind hier ist die normale Form von den roten Blutkörperchen und wenn es eben zu dieser Verklumpung von diesem Hämoglobin kommt, ändern diese Blutkörperchen die Form und können so nicht mehr normal durch die Blutgefäße fließen und verstopfen praktisch Blutgefäße und es kommt dann zu Blutarmut. Also ganz wichtig, Veränderung eines Proteins und es kann eben zu sehr gravierenden Erkrankungen führen. Weitere Argumente dafür sind, dass viele Medikamente oder auf Proteine wirken oder sind auch selber Proteine. Ja, also viele Pharmaka vermitteln ihre Wirkung über Proteine und können dann so eben therapeutisch wirksam werden. Und ein wichtiger Punkt, und darum geht es auch heute in meinem Vortrag, weil wir ja von der Grundlagenforschung zur Therapie ist ja das Thema dieses Tages. Diagnostische Marker für bestimmte Erkrankungen, viele dieser diagnostischen Marker, um eben zum Beispiel früh eine bestimmte Krankheit diagnostizieren zu können, sind Proteine. Und eins, auch da, was Sie sicherlich alle kennen, ist das PSA, das prostataspezifische Antigen, was eben als diagnostischer Marker für Prostatakrebs heutzutage weiter Anwendung hat. Ich denke, warum Proteine analysieren, habe ich hoffentlich darstellen können. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt die Proteomik? Warum hat sich eben halt im Laufe der Jahre ein ganzes Forschungsgebiet entwickelt, was eben sich Proteomik nennt? Was in den letzten Jahren passiert ist. Also die Analyse von Proteinen anstatt von DNA und RNA als wichtige zelluläre Bestandteile, das hatten wir schon. Also ich denke, davon konnte ich Sie überzeugen. Was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine sehr große Anzahl an sensitiven komplementären Methoden. Das ist häufig eben in der Wissenschaft ein sehr wichtiger Punkt, dass, um bestimmte neue Wege oder beschreiten zu können, müssen eben auch die entsprechenden Methoden vorhanden sein, um überhaupt in diesem Bereich weiter vorzugehen. Und das war bei der Proteomik ein sehr wichtiger Punkt, weil man eben eine sehr große Anzahl von Proteinen analysieren möchte. Also früher war es eigentlich eher so, dass man hier, das ist eine Folie, die ich meinem Kollegen geklaut habe. Ich finde die sehr schön, weil es sehr gut erklärt, was die Proteomik macht. Also früher hat man sich vor allen Dingen eben mit einzelnen Proteinen beschäftigt. Man hat einzelne Proteine aus dieser großen, komplexen Mischung von Proteinen sich rausgesucht und hat die sehr genau untersucht, hat sich da eben diese posttranslationalen Modifikationen angeschaut und so weiter und wie relevant sind die eben jetzt für physiologische Prozesse, pathophysiologische Prozesse, und eben mit der Entwicklung dieser Proteomik oder Proteomforschung ist es jetzt möglich, eine sehr große Anzahl von Proteinen gleichzeitig zu analysieren, also alles auf einen Blick zu haben. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich nochmal zu. Und das ist eben über die letzten Jahre, also seit der Mitte der 90er Jahre, sind diese Methoden sehr, sehr viel empfindlicher geworden, sehr, sehr viel schneller geworden. Und wir sind jetzt auf einem guten Weg, um eben möglichst umfassend wirklich das Proteom analysieren zu können. Was sind da so die Fragestellungen in der Proteomik? Also zum Beispiel gehört die Aufklärung der Proteinstruktur dazu oder Proteinmodifikationen, also diese posttranslationalen Modifikationen, die eben eine wichtige Rolle spielen bei physiologischen oder pathophysiologischen Prozessen. Was aber auch wichtig sein kann, ist zum Beispiel die Proteinzusammensetzung. Also auch die ändert sich ständig in der Zelle. Man muss also auch die Proteinzusammensetzung verstehen. Genauso Proteinnetzwerke. Also Proteine wirken nicht einzeln in der Zelle, sondern die bilden immer Netzwerke aus und kommunizieren miteinander. Und das zu verstehen, wie zum Beispiel diese Kommunikation im Falle einer Krankheit gestört ist, das ist dann ganz wichtig. Proteinfunktion ist natürlich wichtig. Also man muss wissen, wie ein Protein funktioniert, um dann auch zu verstehen, warum es zum Beispiel nicht mehr funktioniert, wenn eine Krankheit auftritt. Oder man möchte eine Proteinsequenz analysieren und identifizieren und dann auch eben einfach die Proteinidentität herausfinden. Das heißt also, im Bereich der Proteomik haben sich im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Fragestellungen entwickelt und auch sehr, sehr viele neue Methoden sind entwickelt worden. Ja, und was machen wir jetzt genau bei mir in der Abteilung? Also wir beschäftigen uns im Bereich der Hirnforschung vor allen Dingen eben mit degenerativen Prozessen, also gar nicht so mit funktionellen Prozessen des Gehirns, sondern mit degenerativen Prozessen, und haben hier eben sehr viele Kooperationen im Bereich der Parkinson-Forschung, der Alzheimer-Forschung oder auch der myofibrillären Myopathien, zum Beispiel mit der Abteilung von Herrn Professor Tegentoff, der gleich nach mir sprechen wird. Und wir haben verschiedene Fragestellungen. Also einmal sind wir in der Grundlagenforschung tätig. Das heißt, wir möchten wissen, welche Proteine sind zum Beispiel involviert in der Entstehung der Parkinson-Erkrankung. Gucken wir uns teilweise einzelne Proteine an, gucken wir uns auch ganze Proteinnetzwerke an. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich ist der Bereich der Biomarker Discovery, heißt das so schön modern. Das heißt, wir suchen Proteine, die man dafür benutzen kann, um zum Beispiel diese Erkrankung Parkinson oder Alzheimer früh diagnostizieren zu können. Weil das ist heutzutage noch ein Problem, dass man eben Parkinson und Alzheimer häufig erst in einem sehr späten Stadium diagnostizieren kann und dann vielleicht vorher schon in der Klinik die falschen Therapien eingesetzt worden sind. Also das ist jetzt ein Bereich, der sich so in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren bei mir in der Abteilung entwickelt hat, was sehr spannend ist. Und dazu werde ich nachher auch noch 2 Projekte kurz vorstellen, damit Sie so einen Eindruck haben, was man da macht und wie das so abläuft. Und eben ein ganz wichtiger Teilaspekt in unseren Arbeiten ist auch die Methodenentwicklung. Das heißt, wir entwickeln immer wieder neue Strategien. Wir müssen herausfinden, wie wir am besten unsere Proben vorbereiten. Und wir müssen natürlich auch damit umgehen können, dass wir so viele Proteine auf einmal analysieren möchten. Das heißt also, man kann das nicht in Wirklichkeit nicht, also man hat nicht einfach eine komplexe Proteinmischung und analysiert die und bekommt dann ein Ergebnis, sondern wir müssen zum Beispiel diese Proteine vorher voneinander trennen. Und wir müssen sie dann eben identifizieren. Und eine Herausforderung ist eben dann auch quantifizieren. Das heißt, wir wollen ja zum Beispiel einen gesunden Zustand und einen kranken Zustand miteinander vergleichen und müssen dann sagen, okay, für dieses Protein ändert sich jetzt die Menge im Krankheitszustand zum Beispiel. Und dafür haben wir eben verschiedene Strategien entwickelt, um alle diese einzelnen Aspekte miteinander verbinden zu können. Wir haben über die Jahre glücklicherweise sehr viele Kooperationen etablieren können, weil wir als analytische Abteilung, so war das jedenfalls am Anfang, haben nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel an das geeignete Probenmaterial zu kommen. Ich habe sehr viele Kooperationen jetzt auch mit Klinikern, die dann uns auch Patientenproben zur Verfügung stellen, weil das natürlich wichtig ist. Wenn wir natürlich einen diagnostischen Marker zum Beispiel finden wollen, dann macht das keinen Sinn, jetzt in zum Beispiel in Mäusen zu suchen. Ja, das ist so immer der erste Punkt, dass wir versuchen, mit Modellsystemen zu arbeiten. Aber eben gerade in dieser Biomarkerforschung ist es wichtig, dass wir auch Proben zur Verfügung gestellt bekommen, wie zum Beispiel Hirnflüssigkeit. Ich habe eine Kooperation mit der Universität, mit einer Klinik in Kassel, die uns Liquor- oder Hirnflüssigkeitsproben zur Verfügung stellen, wo wir dann eben solche Biomarker suchen oder Blutproben oder wir arbeiten auch mit der Deutschen Hirnbank zusammen, wo eben Menschen ihre Hirne nach dem Tod zur Verfügung stellen und dort dann für Forschungszwecke, wo dann Forscher für Forschungszwecke dann eben Möglichkeit haben, dort Hirngewebe zu bekommen. Wie sieht so eine Proteomanalyse? Auch da kann man sich ja jetzt gar nichts vorstellen, wie sieht das aus. Ganz grob habe ich das mal skizziert. Also was wir als allererstes machen müssen, ist aus unserer Probe die Proteine rauszuholen. Ja, also das ist ja ein großes Gemisch. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine solche Hirnflüssigkeitsprobe haben, dann sind da ja nicht nur Proteine drin, da sind Salze drin, da sind Fette drin und das müssen wir alles erstmal loswerden und müssen dann nur unsere Proteine generieren. Wir haben daraus dann eine sehr komplexe Proteinmischung, also das sind dann schon sehr viele verschiedene Proteine, die in dieser Probe enthalten sind und entweder wir können jetzt